Hast du dich heute früh schon auf den Gottesdienst gefreut? Wenn ja, auf was konkret? Auf die Lieder? Auf eine hoffentlich unterhaltsame Predigt? Auf die Gemeinschaft mit anderen Christen? Was sind so deine Vorstellungen davon, wie ein guter Gottesdienst aussehen muss? Nun, die Antwort auf diese Frage kennst du allein. Aber die Frage ist nicht so entscheidend, nicht? Die wirklich entscheidende Frage ist, wie muss ein Gottesdienst aussehen, der Gott gefällt? Darum soll es in der heutigen Predigt gehen. Wir sind zurück im alttestamentlichen Buch Prediger. Und wir haben den Prediger bisher bei seinen Versuchen begleitet, bleibende Erfüllung in verschiedenen Lebensbereichen zu finden. Im Beruf, in Vergnügen, in Beziehungen. Und wir haben gesehen, dass er eigentlich immer wieder zum gleichen Fazit kam. All das war eitel. Es hat keine bleibende Erfüllung bringen können. Trotzdem dürfen wir natürlich das, was Gott uns gibt, dankbar aus seiner Hand nehmen. Wir dürfen es genießen, aber wir sollten uns nicht daran klammern. Denn all das hat unter der Sonne zwar seinen Wert, aber eines Tages werden wir sterben und dann zählt das alles nicht mehr. Heute nimmt der Prediger uns mit auf einen ganz anderen Weg. Heute nimmt er uns nicht mit in diese Welt, sondern nimmt uns mit in den Gottesdienst. Wir begleiten ihn quasi auf seinem Weg. Unser Predigttext findet sich im Buch Prediger, im alttestamentlichen Buch Prediger, in Kapitel 4, Vers 17 bis Kapitel 5, Vers 6. In manchen Übersetzungen ist es auch Kapitel 5, 1 bis 7, was irgendwie ein bisschen mehr Sinn macht. Aber wie dem auch sei, in den ausliegenden Bibeln ist es Prediger, Kapitel 4, Vers 17 bis Kapitel 5, Vers 6. Und ich möchte uns Gottes Heiliges, sein irrtumsloses Wort lesen, sodass wir hören können, was Gott uns zu sagen hat. Wir lesen. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst, und komm, dass du hörst. Das ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen, denn sie wissen nichts als Böses zu tun. Sei nicht schnell mit deinem Munde und lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott. Denn Gott ist im Himmel und du auf Erden. Darum lass deiner Worte wenige sein. Denn wo viel Mühe ist, da kommen Träume, und wo viele Worte sind, da hört man die Toren oder den Toren. Wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu halten. Denn er hat keinen Gefallen an den Toren. Was du gelobst, das halte. Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Lass nicht zu, dass dein Mund dich in Schuld bringe und sprich vor dem Boten Gottes nicht. Es war ein Versehen. Gott könnte zürnen über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände. Wo viele Träume sind, da ist Eitelkeit und viel Gerede. Darum fürchte Gott. Soweit unser Predigttext für heute. Wir sehen gleich zu Beginn, in diesem Predigttext geht es darum, dass nun wir kommen zum Hause Gottes, also zum Gottesdienst in gewisser Weise, und dann sagt er uns ganz am Anfang und ganz am Ende in positiver Weise zwei Dinge, die wir tun sollen, wenn wir zum Gottesdienst kommen. Und im großen Hauptteil der Predigt erklärt er uns, wie Toren, wie Dummköpfe Gottesdienst feiern. Und er warnt uns davor, es nicht so zu tun wie sie. Konkret sagt er zu Beginn, komm zum Gottesdienst, um auf Gott zu hören. Ja, komm, um auf Gott zu hören. Und dann kommen die Warnungen. Komm nicht wie ein Dummkopf. Komm nicht mit sinnentleerter Frömmigkeit. Komm nicht mit zu vielen Worten, mit Gerede. Und komm nicht mit großen Versprechungen, die du vielleicht gar nicht halten kannst. Wir werden also in diesem Mittelteil sehen, wir werden gewarnt vor einem Gottesdienst, der Gott nicht gefällt. Und all das endet dann mit der Aufforderung, Gott in angemessener Gottesfurcht zu begegnen. Komm in Gottesfurcht. Und so möchte ich mit uns beten und Gott bitten, dass er uns hilft, sein Wort zu hören, sodass wir Gottesdienst so feiern, wie es Gott gefällt. Ich bete mit uns. Großer Gott, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Danke, dass du uns nicht im Unklaren lässt, wie wir Gottesdienst feiern sollen, wie wir zu dir kommen sollen. Wir wollen dich bitten, dass du uns bereit machst zu hören. Schenke uns Ehrfurcht vor dir, dem heiligen Gott. Schenke uns Herzen, die dich anbeten wollen, so wie es dir gefällt. So sprich du nun zu uns und rüste uns, jeden Einzelnen und uns als Gemeinde dazu aus, immer mehr so Gottesdienst zu feiern, immer mehr so zu dir zu kommen, wie es dir gefällt. Amen. Der Prediger beginnt seine Ausführungen damit, dass er sagt, bewahre deinen Fuß, man könnte auch sagen, hab Acht, sei sorgsam, wenn du zum Hause Gottes kommst. Der Prediger geht also davon aus, dass wir zum Hause Gottes kommen. Das ist etwas, was er gar nicht weiter ausführt. Es ist eine Grunderwartung. Ja? Die Juden damals kamen zum Haus Gottes, wenn der Prediger Salomo war, vielleicht gerade zum von Salomo gebauten Tempel, wenn es ein späterer König war, dann ganz sicher zum Tempel. Sie kamen also zum Tempel, um dort Gott anzubeten. Wir kommen heute nicht mehr zu einem Tempel in Jerusalem, wir kommen in die Mozartstraße 12, da bist du heute früh hingefahren. Falls du nicht genau weißt, wo du bist, das ist der Ort, an dem du bist, Mozartstraße 12. Aber das Haus ist unbedeutend. Es geht nicht um das Haus. Das Haus steht wirklich für den Haushalt, für den Ort, wo sich Gottes Gemeinde versammelt. Ja? Du kommst zum Hause Gottes, auch wenn wir in 2 Wochen, so Gott will, draußen im Theatron im Westpark Gottesdienst feiern. Wir kommen zum gleichen Hause Gottes, auch wenn Gott es uns schenken sollte, dass wir irgendwann eine andere Adresse und ein größeres Haus haben. Das Entscheidende ist nicht das Gebäude, das Entscheidende ist, dass wir kommen hinein in die Versammlung der Gläubigen. Dazu ruft Gott die Menschen auf. Und wir tun gut daran zu kommen. Wir sollen nicht wegbleiben. Im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 25 wird davor gewarnt, dass einige das tun und das ist falsch. Also komm, komm zum Hause Gottes, komm in die Versammlung der Gläubigen und komm, dass du hörst. Das ist der Auftrag hier. Wir sollen also kommen in die Gemeinschaft der Gläubigen, um auf Gottes Wort zu hören. Tatsächlich beginnt mit dem Hören auf Gott jeder Gottesdienst. Der allererste Gottesdienst der Menschheitsgeschichte begann damit, dass Gott geredet hat und die Menschen gehört haben. Gott hat die ersten Menschen geschaffen durch sein lebendiges Wort. Er sprach und es ward. Und dann hat er den ersten Menschen gesagt, ich habe euch geschaffen, als meine Abbilder, damit ihr in meiner Stellvertretung Acht habt auf die ganze Schöpfung und quasi mich anbetet, indem ihr mir gehorcht und als meine Repräsentanten in dieser Welt lebt. Im Garten Eden, da war Gottesdienst. 24/7. Das ging so lange gut, bis die Menschen nicht mehr auf Gott hörten. Als die ersten Menschen aufhörten, auf Gott zu hören und einer anderen Stimme Glauben schenken. Da ließen sie sich dazu verführen, Gott zu misstrauen, eigene Wege zu gehen. Und in dem Moment, wo Menschen nicht mehr auf Gott hörten, sondern auf eine andere Stimme, da endete der Gottesdienst. Mensch und Gott waren getrennt. Und das war nicht zum Besten der Menschen. Nicht ganz im Gegenteil. Seitdem leben wir in einer gefallenen Welt, in einer orientierungslosen Welt. Wir suchen von Natur aus her etwas, das wir anbeten können. Wir versuchen uns selber anzubeten, aber das gelingt nicht. Und dann suchen wir Objekte der Anbetung. Und der Prediger hat uns gezeigt, wie Menschen dazu neigen, das zu tun. Er hat uns gezeigt, wo Menschen hingehen, um etwas anzubeten. Sie beten ihre Karrieren an, sie beten Geld, Reichtum an, sie beten die Freuden des Lebens an, sie beten Sex an, sie beten Beziehungen an, sie beten Freizeit an. Unsere Herzen sind darauf ausgerichtet, anzubeten. Der Mensch ist ein Anbeter, aber wir wissen nicht, wohin mit unserer Anbetung. Das ist die Orientierungslosigkeit, die den Menschen letztendlich, die Menschen sich selbst gegeben haben, als sie aufgehört haben, Gott anzubeten. Aber das funktioniert nicht. Unsere Herzen werden nie erfüllt. All die anderen Götzen, die wir anbeten, können uns letztendlich nicht zufriedenstellen. Weil Gott das weiß, weil Gott weiß, dass er uns geschaffen hat für sich selbst, damit wir in ihm Erfüllung finden, in der Anbetung Gottes, unsere Herzen zur Ruhe kommen können. Deshalb hat Gott in seiner großen Gnade, als wir uns verlaufen haben in dieser Welt, hat Gott seinen einen geliebten Sohn in diese Welt gesandt, um uns den Weg zu weisen, zurück zu der Anbetung, die Gott gefällt und für die wir gemacht sind. Und so wurde das Wort Fleisch. Gott wurde Mensch und lebte unter uns. Jesus Christus hat uns vorgelebt, wie wahre Anbetung aussieht. Er hörte immer auf Gott, den Vater. Er tat in allem den Willen seines Vaters. Und dann nahm er das gerechte Gericht für unser Nichthören auf Gott, für unsere Rebellion gegen Gott auf sich. Er starb an unserer Stelle, am Kreuz von Golgatha. Aber das lebendige Wort Gottes war nicht zum Schweigen zu bringen. Am dritten Tag ist er auferstanden, das Wort lebt. Und bevor er aufgefahren ist in den Himmel, wo er nun sitzt, zur Rechten seines himmlischen Vaters, hat Jesus Christus noch einmal zu uns gesprochen. Er hat uns Menschen aufgerufen, die ihn kennen, dazu aufgerufen, ihn bekannt zu machen, damit Menschen von ihm hören und anfangen können, ihn wieder anzubeten, damit unser Gottesdienst wieder ein gutes Ziel finden kann. Wenn du heute hier bist und noch nicht aus tiefstem Herzen sagen kannst, dass du Gott anbetest, dass es dein Herzensanliegen ist, für ihn zu leben, dann möchte ich erst einmal sagen, ich bin so froh, dass du heute hier bist, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und ich hoffe, dass du verstehst, dass Gottesdienst viel mehr ist, als am Sonntagmittag für anderthalb Stunden in ein Haus zu gehen. Sondern dass das, was du hier erlebst, letztendlich dich zurüsten soll, sodass aus diesem Gottesdienst heraus dein ganzes Leben Gottesdienst sein kann. Dieser Gottesdienst beginnt damit, dass du auf Gott hörst. Denn aller Gottesdienst beruht darauf, dass wir auf Gott vertrauen, dass wir seiner Stimme gehorchen wollen. Und dieser Glaube, dieses Vertrauen kommt aus der Verkündigung, aus der Predigt, aus dem Wort Gottes. Also wenn du hier bist und noch nicht wirklich ein Leben führst, von dem du sagen kannst, das ist dem hingegeben, ist ein Dienst für den Gott, der mich geschaffen hat, dann möchte ich dich herzlich einladen, diesen Gott besser kennenzulernen. Ich kann dir versprechen, es gibt nichts Erfüllenderes, nichts Besseres, was du mit deinem Leben tun kannst, als für Gott zu leben. Den Gott, der dich geschaffen hat, den Gott, der dich liebt und dem Gott, der dir den Weg weist zu einem Leben, das erfüllend ist und ihn ehrt. Komm mit uns ins Gespräch, damit wir dir mehr davon sagen können. Und wir, die wir Gott so kennen, wir wissen, dass wir allein durch Gottes Wort zu Anbetern geworden sind. Er hat gesprochen, wir durften hören und jetzt beten wir an. Aber damit hört es nicht auf, es geht weiter. Wir müssen beständig weiter auf ihn hören. Auch wir Christen gehen doch immer wieder falsche Wege. Auch wir kommen wieder vom guten Weg ab. Und wir haben es beständig nötig, dass unser himmlischer Vater uns ins Leben spricht und sagt, nein, nein, nicht da lang, hier lang. Komm, steh auf, so geht's weiter. Wir brauchen ständig den Gott, der uns ins Leben spricht, der uns ermahnt, der uns ermutigt, der uns Wegweisung gibt. Deswegen kommen wir hier zusammen, um auf Gott zu hören. Natürlich können wir auf verschiedenste Weise auf Gott hören. Wir hören auf ihn, wenn wir zu Hause unsere Bibel lesen und das ist gut und richtig. Und wir brauchen das jeden Tag, dass Gott zu uns spricht durch sein Wort. Und doch ist die Gefahr in unserem Bibellesen, dass das, was wir wirklich von Gott hören müssen, dass wir drüber hinweglesen. Aber wenn dein Prediger vor dir steht und an dem Punkt ausharrt und nachbohrt und dich anschaut, dann spricht dich das mehr an. Deswegen ruft Gott uns zusammen und sagt, neben deinem persönlichen Bibellesen sollst du ganz bewusst kommen zum Hause Gottes, um Gottes Wort zu hören, sodass wir nicht auf Abwege geraten. Also wir kommen in den Gottesdienst, um zugerüstet zu werden zu unserem Lebensgottesdienst. Wir werden zugerüstet, um Gottes Stimme noch besser hören zu können. Nicht nur im Gottesdienst, sondern dann auch im Hauskreis oder in der Bibelstunde oder in der Zweierschaft oder eben auch in unserem persönlichen Bibellesen. Deswegen betet dafür, dass die Prediger hier in dieser Gemeinde treu Gottes Wort predigen. Wir haben als Gemeinde nichts davon, wenn wir einfach nur einen Menschen hören. Was wir brauchen, ist das Hören auf Gottes Wort. Gott ruft uns, komm, komm in das Hause Gottes, um auf Gottes Wort zu hören. Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht vor allem auf Gott hören, dann kann es leicht passieren, dass unser Gottesdienst zu etwas wird, das weder Gott gefällt, noch gut für uns selbst ist. Und davor warnt der Prediger im Hauptteil unseres heutigen Predigttextes. Deswegen habe ich die Predigt auch überschrieben. Feiere nicht Gottesdienst wie ein Dummkopf. Ja, dreimal lesen wir hier in diesem Predigttext davon, wie die Toren, also wie Dummköpfe Gottesdienst feiern. Das beginnt schon im ersten Vers, in Kapitel 4, Vers 17. Nachdem der Prediger sagt, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst und komm, dass du hörst, sagt er weiter, das ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen, denn sie wissen nichts als Böses zu tun. Das ist eigentlich ein bisschen überraschend. Ja, also der Prediger schreibt das zur Zeit des Tempels. Er schreibt das zu einer Zeit, als den Menschen ganz klar geboten war, Opfer zu bringen. Und zwar sollte es ein Morgenopfer geben und ein Abendopfer jeden Tag. Es sollte weitere Opfer geben zu verschiedenen Anlässen. Es sollte Opfer geben, wenn man besondere Sünden begangen hatte. Es war eine ständige Anordnung, Opfer zu bringen. Wie kann er dann sagen, dass die Toren kommen und Opfer bringen und dass es dann irgendwie schlecht ist? Nun ganz einfach deshalb, weil die Toren dachten, weil Dummköpfe denken, dass alles, was Gott will, Opfer sind. Ja, Opfer hat er angeordnet, Opfer waren typischerweise Tiere, die dargebracht wurden, manchmal auch andere Dinge, die quasi stellvertretend für die Sünden der Menschen dargebracht wurden. Ich habe gesündigt, ich hätte es verdient, dafür zu sterben, aber Gott sagt, pass auf, nimm ein Tier, bring das und das soll sterben an deiner Stadt, deine Sünde liegt da drauf und dann bist du frei, deine Sünde ist dir vergeben und das Tier hat es für dich getan. Und das ist gut und richtig, das ist wunderbar, dass Gott so einen Weg bereitet hat für die Menschen damals in Israel, aber was ist denn das, was Gott wirklich will? Will er das Opfer vor allem? Nein, er will natürlich eigentlich, dass wir gar nicht erst ein Opfer brauchen. Er will, dass wir für ihn leben, dass wir ihn anbeten, dass wir so leben, wie er es sagt. Deswegen ist das Hören, das Gehorchen besser als Opfer. Das ist ein bisschen so wie ein Kind, das lernt, sich für falsche Taten zu entschuldigen, aber dann immer wieder die gleichen falschen Taten tut und denkt, es reicht ja, wenn ich mich entschuldige. Ja, stell dir das mal vor, ab morgen soll es regnen, kann man sich heute noch nicht so richtig vorstellen, aber die Woche soll es wieder richtig regnen und stell dir mal vor, dann kommen deine Kinder, falls du welche hast, oder vielleicht besuchen dich die vom Nachbarn, kommen in dein Haus mit richtig schönen Matschepampe an den Schuhen, ja? Und die stehen vor deiner Haustür und sagst, kommt doch rein, zieh die Schuhe draußen aus, oder im Foyer oder wo auch immer das bei euch angebracht ist, und die Kinder marschieren aber einfach hinter dir her mit ihren Schlammfüßen gleich ins Wohnzimmer und auf den schönen Teppich. Und du sagst, oh Mann, so ein Dreck, was soll das? Und die Kinder haben gelernt und sagen, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Du sagst, ja, okay. Nächsten Tag kommen die Kinder wieder. Machst die Tür auf, ja, denk dran, Schuhe ausziehen. Die Kinder marschieren wieder mit den Schlammschuhen, wieder auf den Teppich. Und sagen wieder, Entschuldigung, Entschuldigung. Und nächsten Tag wieder und immer wieder und immer wieder. Und so hat Israel es damals gemacht. Opfer um Opfer, aber nie anfangen, das eigentliche Problem zu lösen. Das kritisiert der Prediger, sagt, was ist das für ein Gottesdienst? Das ist sinnentleerte Frömmigkeit. Das sind Opfer ohne... ohne Veränderung der Herzen. Das gefällt Gott nicht. Das ist töricht, das ist dumm. Nun wissen wir, dass Gott in seiner großen Gnade ein für alle Mal Opfer für uns bereitgestellt hat. Wir müssen keine Opfer mehr bringen, weil Gott der Vater seinen eingeliebten Sohn Jesus Christus gesandt hat. Er ist für uns zum Opfer geworden und das genügt. Und von daher könnten wir jetzt denken, na gut, diese Ermahnung war damals für Israel wichtig. Sie ist für uns, Gott sei Dank, kein Thema mehr. Aber das stimmt nicht. Denn auch wir können so leicht meinen, dass bestimmte Taten das Hören und Befolgen von Gottes Wort ersetzen können. Ja, wir gehen zum Gottesdienst und wir singen, vielleicht sogar mit erhobenen Händen, hingebungsvoll Anbetungslieder. Wir falten unsere Hände und beugen unsere Häupter, schließen unsere Augen und beten, wenn von vorne gebetet wird. Wir beten vielleicht sogar mit beim Sündenbekenntnisgebet. Vielleicht sogar in der Zeit der Stille fallen uns Dinge ein und wir fühlen uns überführt und wir sagen Gott das. Und dann hören wir auf eine Predigt. Und weil wir so gute Christen sind, hören wir sogar auf eine lange Predigt. Ich meine, wer hört schon heutzutage noch auf eine 40-minütige Predigt? Und wir denken, wow, wir sind gute Christen, wir haben Gottesdienst gefeiert. Und dann gehen wir nach Hause und machen einfach so weiter wie zuvor. Verharren in alten Sündenmustern. Und Gott sagt, ein solcher Gottesdienst gefällt mir nicht. Ich will nicht, dass du dich für einen Moment überführt fühlst von Sünde und dann einfach weitermachst. Ich möchte, dass du wirklich hörst und gehorchst und danach lebst, mir wirklich vertraust. So soll dein Gottesdienst aussehen. Das ist also die erste Ermahnung. Toren, Dummköpfe geben sich einfach einer sinnentleerten Frömmigkeit hin, anstatt wirklich zu hören. Und so zu leben, wie es Gott gefällt. Als nächstes warnt dann der Prediger davor, vor Gott große Reden zu schwingen. So als könnten wir Gott dadurch beeindrucken. Ich lese uns nochmal die ersten beiden Verse aus Kapitel 5. Prediger 5, die ersten beiden Verse. Sei nicht schnell mit deinem Munde und lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott. Denn Gott ist im Himmel und du auf Erden. Darum lass deiner Worte wenige sein, denn wo viel Mühe ist, da kommen Träume und wo viele Worte sind, da hört man den Toren. Es ist also eine Ermahnung, nicht zu viele Worte zu machen vor Gott. Red nicht einfach, plapper nicht drauf los. Jesus Christus greift das später auf, als er in der Bergpredigt anfängt, über das Gebet zu lehren. In Matthäus 6, ab Vers 5 lesen wir Jesu Worte. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und dann lehrt er sie das Vaterunser. Seht ihr, er beschreibt hier, wie Menschen auf Abwege geraten können, weil sie Gebet verwechseln mit einer Selbstdarstellung. Ein große Reden schwingt theologisch total durchdacht. Meine Worte, die sind so tief, dass keiner sie sonst überhaupt richtig verstehen kann. Ja? Und so ausführlich und also was ich so alles bete. Und das kann so leicht passieren, dass unsere Gebete zwar nach außen was darstellen, aber eigentlich total leer sind. Vielleicht kennst du das. Ich kenne das. Ich weiß, wie leicht es für mich ist, hier zu sitzen, wenn von vorne gebetet wird und dann wird gesagt, wir beten und ich falte meine Hände und ich beuge mein Haupt und am Ende sage ich auch laut Amen. Aber während gebetet wird, sind meine Gedanken ganz woanders. Und ich bete eigentlich gar nicht mit. Ja, tatsächlich kenne ich sogar die Situation, dass ich hier vorne stehe und bete und drüber nachdenke, hoffentlich ist das theologisch richtig und ich sehr genau drüber nachdenke, was ich sage und wie das hoffentlich jetzt von allen dann auch geahmend wird. Ja? Aber mein Herz war gar nicht wirklich bei Gott. Ich hoffe, es schockiert euch nicht zu sehr, aber das kommt vor. Es kommt vor, dass ich in meiner stillen Zeit bete und eigentlich gar nicht bete. Kennst du das? Es ist so leicht, dass wir davon wegkommen, so zu beten, wie es Gott gefällt. Wer so betet, nicht mit seinem Herzen, sondern nur nach außen hin, der hat letztendlich nichts anderes getan als das, was der Tor tut, der Dummkopf, der viele Worte macht, aber letztendlich gar nicht wirklich Gott anbetet. Mir war klar, wenn ich das jetzt sage und wir dann am Ende des Gottesdienstes eine Gebetsgemeinschaft haben, dann wird das eine Zeit der Stille. Deswegen möchte ich ganz bewusst etwas sagen zur Gebetsgemeinschaft. Ich hoffe, dass das, was wir hier hören, tatsächlich unsere Gebetsgemeinschaften stärkt, dass mehr von euch sich ermutigt fühlen zu beten. Gerade weil es eben nicht entscheidend ist, dass du die richtige theologische Sprache drauf hast, weil es nicht so entscheidend ist, ob du die deutsche Grammatik perfekt beherrschst. Das spielt alles keine Rolle. Was es braucht, ist einfach ein Herz, das Gott liebt und das etwas zum Ausdruck bringt. Und das können einige wenige Worte sein. Lass dich ermutigen, bei Gebetsgemeinschaften zu beten. Völlig egal, ob du das Gefühl hast, ich bin dem theologisch gewachsen. Und manche Gebete von hier vorne, die sind so tief und mit Worten, die ich noch nie gehört habe. Darum geht es nicht. Du musst niemanden beeindrucken, weder Gott noch die Menschen um dich herum. Du darfst einfach dein Herz für ihn ausschütten. Aber vielleicht auch ein Wort an die, die immer sofort dabei sind, zu beten, vor allem öffentlich zu beten. Ich hoffe, dass dein beständiges öffentliches Beten Ausdruck ist deines beständigen Betens im stillen Kämmerlein. Auch das weiß ich, dass ich Tage habe, an denen ich mehr mit anderen öffentlich gebetet habe, als für mich alleine. Aber letztendlich sollte eigentlich mein öffentliches Beten immer der Ausfluss sein meines Gebetes im Stillen. Und wenn du öffentlich betest, prüf dich einfach. Ist es Ausdruck eines Herzens, das zu Gott rufen will? Ist also dein Reden ein Reden aus dem Überfluss des Herzens? Oder ist es etwas, das du tust, um andere zu beeindrucken? Was für ein frommer, guter Christ du bist. Und ich möchte deutlich sagen, ich bin so dankbar, dass wir manche Geschwister hier in der Gemeinde haben, die sind wirklich begabt mit der Gabe des Gebets. Menschen, wo ich weiß, die beten nicht nur gut, wenn sie in Gottesdienst kommen und in Gebetsgemeinschaften beten, sondern die beten zu Hause. Ihr ganzes Leben ist geprägt und durchzogen von Gebet. Preis den Herrn, so soll es sein. Und wenn das deine Herzenshaltung ist, dann bitte lass uns teilhaben daran, auch in Gebetsgemeinschaften. Paulus warnt also davor, Gottesdienst zu feiern wie ein Dummkopf. Mit sinnentleerter Frömmigkeit und mit Plappern mit vielen Worten. Und dann schließlich kommt eine dritte Warnung ab Vers 3, die Verse 3 bis 5. Ähnlich wie schon in Versen 1 bis 2 geht es auch hier um die Worte, die wir machen, aber hier um eine ganz bestimmte Form des Redens vor Gott. Ich lese uns aus Prediger 5 die Verse 3 bis 5. Wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu halten. Denn er hat keinen Gefallen an den Toren. Was du gelobst, das halte. Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Lass nicht zu, dass dein Mund dich in Schuld bringe und sprich vor dem Boten Gottes nicht, es war ein Versehen. Gott könnte zürnen über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände. Ja, er spricht also vom Gelübde. Gelübde ist ein Versprechen, das wir Gott machen. Und der Prediger warnt dabei zur Vorsicht, er mahnt zur Vorsicht. Wiederum, ein Gelübde an sich ist nicht falsch. Genauso wie Opfer angeordnet waren, nicht an sich falsch waren, aber falsch werden können, wenn es das Einzige ist, was wir tun. Genauso wie Gebet an sich eine sehr gute Sache ist, das Reden zu Gott, aber wenn es zu einem Plappern wird, wie er Gott nicht gefällt, so ist das auch mit den Gelübden. Es gibt Gelübde, die Gott tatsächlich die ganz, ganz gerne hört und die er sehr ernst nimmt. Nächsten Samstag werden wir hier ein Gelübde hören, wenn hier zwei junge Menschen
Elli und Carsten sich das Ja-Wort geben. Sie geloben, sie versprechen einander vor Gott, dass sie in guten und in schlechten Zeiten, bis dass der Tod sich scheide, miteinander leben wollen. Gelübde sind okay, aber wir sollen sehr vorsichtig damit umgehen. Dummköpfe sind schnell dabei, Versprechungen zu machen, die sie nachher aber eben nicht halten können und vielleicht nicht mal halten wollen. Ja, solche leeren Versprechungen beeindrucken Gott überhaupt nicht. Ja, tatsächlich ganz im Gegenteil. Der Prediger macht deutlich, dass wir dadurch schuldig werden vor Gott, und dann sagt er weiter, Gott könnte zürnen über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände. Martin Luther hat einst ein Gelübde abgelegt. Er kennt vielleicht den Bericht aus der Kirchengeschichte, als der junge Martin bei einem Gewitter zu Gott rief. Noch durch eine Stellvertreterin, von der er meinte, die würde irgendwie sein Gebet noch verstärken. Und rief, Herr, verschone mich, rette mich und ich werde Mönch. Und er wurde Mönch. Später war Martin Luther nicht so beeindruckt von seinem Gelübde. Er machte deutlich, er verstand, dass er Gott noch nicht richtig erkannt hat. Er hatte noch eine falsche Vorstellung von Gott. Er meinte, er könnte mit Gott noch irgendwie einen Deal machen. Er könnte Gott, den er so fürchtete, irgendwas anbieten, sodass Gott dann sagen würde, okay, dann helfe ich dir jetzt auch. Und ich befürchte, dass manche Menschen heute noch so beten. Herr, wenn du mir jetzt aus dieser Krankheit heraus hilfst, Herr, wenn du mir jetzt einen Job gibst, Herr, wenn du mir einen Ehepartner gibst, dann will ich nie wieder das tun oder dann werde ich immer das machen. Schon mal so gebetet? Das sind Gelübde. Und ich glaube, wenn wir uns ehrlich hinterfragen, falls wir die Gelübde überhaupt noch erinnern, Gott vergisst nicht, falls wir sie überhaupt noch erinnern, müssen wir, glaube ich, in den allermeisten Fällen feststellen, wir haben sie nicht gehalten. Und Gott fordert solche Gelübde nicht. Lass dein Ja ein Ja sein. Nimm den Mund nicht zu voll und denk nicht, dass du Gott irgendwas anbieten kannst, damit er was für dich tut. Gott ist ein liebender Vater, der dir gerne gibt, was du brauchst. Ohne Gegenleistung. Das ist Gnade. Das ist Gott. Und was könnten wir Gott schon anbieten? Ich fange jetzt an und gehorche dir. Ja, mega. Das sollst du sowieso. Wir haben nichts, was wir Gott bieten können. Und Gott braucht auch nichts von uns. Gott ist ein Vater, der seine Kinder liebt und der ihn gerne gibt, ohne Gegenleistung. Ihr Lieben, lasst uns so zu Gott kommen. Nicht mit großen Versprechungen, sondern einfach in Anerkenntnis, dass wir immer wieder seine Hilfe brauchen. Wir dürfen ihn einfach bitten. Und wissen, er ist ein Vater, der seine Kinder über alles liebt, ihnen gerne gibt, was sie brauchen. Nicht so, wie er das beim Vater unser sagt. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Deswegen lasst uns nicht zu Gott kommen wie die Dummköpfe. Mit sinnentleerter Frömmigkeit, mit großem Geplapper, mit großen Versprechungen. Nein, stattdessen lasst uns kommen in Gottes Furcht. Und damit kommen wir zum letzten Vers, Prediger 5, Vers 6. Wo es heißt, wo viele Träume sind, da ist Eitelkeit und viel Gerede. Darum fürchte Gott. Ich habe noch nichts gesagt zu den Träumen, ich werde auch nicht viel zu sagen, aber hier geht es nicht um Träume, die Gott schenkt, hier ist Träumereien. Ja, Menschen, die in sich große Ideen ausmalen, was sie alles können und sein werden und so weiter, das fördert die Eitelkeit. Da werden große Sprüche geklopft. Und Gott sagt, lass das bleiben. Fürchte Gott. Gottesfurcht ist der Ausdruck davon, dass wir Gott wirklich kennen. Ich befürchte, dass Gottesfurcht daran, dass Gott irgendwie ganz schlimm ist und wir fürchterliche Angst vor ihm haben müssen. Und Gottesfurcht ist einfach nur Zittern vor Gott. Das war Martin Luthers Gottesbild, bevor er seine große Erleuchtung hatte. Das ist nicht Gottesfurcht. Und andere Menschen denken, Gottesfurcht ist das, was die Nichtchristen haben. Wir als Christen kennen Gott als unseren Vater. Das ist eine ganz intime, lockere Beziehung und da brauchst du das gar nicht mehr. Beides ist ein Verkennen davon, was Gottesfurcht wirklich ist. Gottesfurcht heißt anzuerkennen, dass Gott zugleich uns ganz nahe gekommen ist und wirklich der liebende Vater ist für alle, die durch den Glauben seine Kinder sind und gleichzeitig, dass Gott wirklich heilig, heilig, heilig ist, so ganz anders als wir, So wie wir schon in Vers 1 gelesen haben, Gott ist im Himmel und wir auf Erden. Und deswegen ist es gut und richtig, mit Respekt, mit Ehrfurcht zu kommen und gleichzeitig mit kindlichem Vertrauen. Und offensichtlich die Toren verkannten das. Sie hätten vielleicht mitbekommen, dass manche Gläubige zu Gott gekommen waren, so im kindlichen Vertrauen, und sie folgten ihnen darin, ohne dabei gleichzeitig Gottes Furcht zu kennen. Ich habe überlegt, wie ich das irgendwie noch ein bisschen anschaulicher machen kann, und ich habe gedacht, eigentlich jede Veranschaulichung von Gottes Furcht, die ich irgendwie in eine Kategorie von ohne Gott hole, ist total gefährlich, weil es der Sache nicht gerecht wird. Aber ich will es trotzdem wagen, in der Hoffnung, dass es uns ein bisschen hilft. Ich werde in dieser Veranschaulichung meine Tochter Christy Rose erwähnen, und keine Sorge, sie hat mir das erlaubt. Okay? Also, ich komme aus einer Familie, die sehr förmlich ist. Wenn wir bei meiner Oma eingeladen waren, durften wir Kinder am Tisch nicht reden. Das war einfach so. Ja, es war sehr förmlich. Ich war eigentlich schon froh, dass ich meine Oma nicht siezen musste. Das war durchaus auch eine Option. Ja? Mein Vater hat das Siezen perfekt durchgehalten, bis er ungefähr 60 war. Auf dem Tennisplatz konnte mein Vater Tennis spielen und seinem Gegenüber, den er seit 40 Jahren kannte, konnte sagen, können Sie mir bitte mal den Ball rüberwerfen? Das ist die Familie, aus der ich komme. Meine Tochter hat davon nichts abbekommen. Ganz im Gegenteil, sie hat die Gabe des lockeren Spruches. Und sie spricht mich an auf eine total lockere Art, manchmal auf eine Art und Weise, dass selbst meine Frau zusammenzuckt und sagt, du kannst doch mit Papa nicht so reden. Aber das ist völlig okay, weil wir eine sehr liebevolle Beziehung zueinander haben und ich weiß, dass sie das liebevoll meint. Und gleichzeitig weiß ich, dass meine Tochter mich respektiert, dass sie meine Autorität anerkennt. Ich weiß, dass wenn es wirklich um was Dringendes geht und ich sage, Christy Rose, das muss jetzt passieren, dann hört sie. Seht ihr, das ist ein Zusammenkommen von einer lockeren, intimen Beziehung, einer engen, persönlichen Verbindung und gleichzeitig der angemessenen Furcht, dem angemessenen Respekt vor dem Vater, vor der väterlichen Autorität. Jetzt stellt euch vor, eine Freundin hört, wie sie mit mir so ganz locker redet und denkt, hey cool, mit dem rede ich jetzt auch so. Und kommt an der Tür nach dem Gottesdienst, kennt mich gar nicht, kommt nur so, hey, high five, Alter, wie geht's? Und da ist ziemlich klar, diese Person hat keinen Respekt vor mir. Das ist keine Ehrfurcht. Das ist nur locker. Seht ihr, die Gefahr ist, dass wir zu Gott so kommen. Es braucht beides. Wir dürfen und wir sollen in diesem kindlichen Vertrauen kommen. Wir müssen keine formalen, großen Reden führen. Wir brauchen nicht die genau richtigen Worte, damit er überhaupt bereit ist, uns zu hören. Wir kommen einfach reden, wenn uns der Schnabel gewachsen ist. Gott hält das aus und Gott hat Freude daran, wenn wir ihm einfach unser Herz ausschütten. Und gleichzeitig kommen wir und wissen, er ist heilig, heilig, heilig. Und dass ich überhaupt als Sünder zu ihm kommen darf, ist wirklich erstaunlich. Und deswegen komme ich in angemessener Ehrfurcht zu meinem himmlischen Vater. Macht das Sinn? So sollen wir Gottesdienst feiern. Und wenn wir Gott so erkennen, wenn wir eine solche Gottesfurcht haben, dann ist das die Grundlage für einen Gottesdienst, der Gott gefällt. Nicht? Wer Gott so erkennt, der kommt nicht mit sinnleerter Frömmigkeit und denkt, oh, das passt dann schon irgendwie. Der macht doch nicht große Worte, so als wenn, ja, der ist ja bestimmt beeindruckt. Der macht auch keine großen Versprechungen, sondern der kommt in Gottes Furcht, er schüttet sein Herz aus, er kommt vor allem, um zu hören, um anzubeten und dann sein Leben zu geben, eine Hingabe an diesen guten Gott, unseren Retter und Herrn. Der Prediger weist uns den Weg hin zu einem Gottesdienst, der Gott gefällt. Ihr Lieben, ich weiß nicht, mit welchen Zielen, mit welchen Erwartungen du heute in diesen Gottesdienst gekommen bist. Was du gedacht hast, was ein Gottesdienst ausmachen muss, damit er dir gefällt. Aber ich hoffe, dass du von hier weggehst und sagst, ich weiß, ein Gottesdienst, der Gott gefällt, beginnt damit, dass ich auf ihn höre und dass ich dann in Gottes Furcht vor ihm lebe. Möge es so sein in deinem Leben, in meinem Leben und im Leben von uns als Gemeinde. Dafür möchte ich beten. Großer Gott, wir wollen dir danken, dass du als der Allmächtige, als der Schöpfer aller Dinge, als der ewige Gott, als der heilig, heilig, heilig Gott dich erniedrigt hast, um zu uns zu reden. Danke, dass du sogar gekommen bist, um unter uns und für uns zu leben und zu sterben. Danke, dass wir dich so kennen dürfen, dass wir so mit dir versöhnt leben dürfen, dass wir so wissen dürfen, du bist ein Vater, der uns angenommen hat als geliebte Kinder durch den Glauben. Ich bete, wenn jemand unter uns das noch nicht erkannt hat, tu diesem Menschen, tu diesem Mann, dieser Frau das Herz auf, dass sie dich erkennen und dich anbeten, sodass auch ihr Leben Gottesdienst sein kann. Herr, und schenk uns, die wir dich kennen, dass wir mehr und mehr zu Menschen werden, die immer wieder kommen, um zu hören und die Freude daran finden, dir so sehr zu vertrauen, dass wir dir gehorchen. Schenk uns eine angemessene Gottesfurcht. So beten wir in Jesu Namen. Amen.